Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Vorgestern, vor 12 Jahren, warst du das erste Mal in der Sendung mit dabei. Nein, das stimmt nicht, ich lüge. Erstmal hallo und herzlich willkommen, Christian Stein von Handball World.
Hallo Sascha.
Schön, dass ich mit einem Fauxpas einsteige in Episode 434. Und was kann ich an dieser Stelle erzählen? Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen über zwei Situationen am Ende von zwei Spielen, deren Ergebnisse mehr als interessant waren. Der TBV Lemgo Lippe schlägt zu Hause die SG Flensburg-Handewitt mit einem und der VfL Gummersbach holt tatsächlich nur einen Zähler gegen den Bergischen HC. Und beide Male gab es einen Videobeweis oder hätte es einen geben sollen? Zumindest unsere Meinung. Darüber diskutieren wir gleich. Wir schauen ausführlich auf die Frauenweltmeisterschaft. Die deutschen Frauen stehen vor dem ersten Einzug ins Halbfinale bei einem Turnier seit 2008 und schielen so ein klein wenig auf die Medaillen. Und dann habe ich noch einen Gast, der aus Buenos Aires kommt. Er hat unter anderem zusammengespielt mit einem der Simonet-Brüder und er trainiert mittlerweile die Frauenmannschaft des TSV Ismaning in der dritten Liga. Er heißt Sebastian Scovenna. Er spricht ganz fließend Deutsch, also wirklich hervorragend. Ist auch auf eine deutsche Schule gegangen in Buenos Aires. Also sehr interessant, was er zu erzählen hat über den Handball in Argentinien. Das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen, gar keine Frage. Jetzt muss ich nochmal schauen. 10. Dezember 2013 warst du zu Gast. So ist es richtig. Also quasi vor 12 Jahren. Denn Kreisab hatte vergangene Woche Geburtstag, 12 Jahre alt geworden.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch das passende Outfit, weil auch dieser Handball-World ausverkaufte Merch-Pullover hat seinen 12. Geburtstag an Nikolaus gefeiert.
Ah ja, wir hatten ja auch noch Nikolaus und tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Pullover wie 12 Jahre aussieht, das wäre ein bisschen frech, aber lass uns direkt einsteigen, wir haben uns gerade die Szenen nochmal angesehen. Erstmal, Lemgo gewinnt in Berlin, ist jetzt schon ein paar Tage länger her und dann war natürlich da riesen Euphorie in Lemgo und alle waren richtig heiß, selbst Florian Kehrmann hat im Vorfeld nochmal gesagt, hey, die Hütte muss hier brennen und so weiter. Also die haben richtig Bock, die spielen eine geile Saison, gar keine Frage. Und ich habe dann ja das Spiel nicht live gesehen, ich nehme an, du auch nicht, ja, weil wir hingen ja die ganze Zeit hier in Dortmund in der Halle. Und am Ende habe ich das Ergebnis gesehen, habe gedacht, wow, ich hatte unentschieden getippt tatsächlich, weil ich mir überhaupt nicht sicher war, wer dieses Spiel gewinnen konnte. Ich nehme mal an, das ging dir ähnlich.
Ja, also man muss wirklich sagen, Respekt an Lemgo, was die da mit ihrer Stammformation wirklich abreißen. Das ist wirklich herausragend. Und wenn Alfred Gislason nicht Tim Sutton für Deutschland haben will, vielleicht hat ja Österreich noch ein Plätzchen neben Hutezek frei.
Ja gut, das ist natürlich so eine Sache. Ja, eigentlich spielt der in einer Form, in der man ihn mitnehmen müsste zu einem Turnier.
Ja, man kennt natürlich auch immer Mannschaftsgefüge und Tim Sutton ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Und wir haben ja gerade auch diese Gummersbacher Blockbildung, die ganz gut funktioniert mit Köster, mit Schlurauf und gerade auf dieser Position von Sutton halb links muss sich Deutschland wirklich aktuell gar keine personellen Gedanken machen, wen sie da mitnehmen. Eher müssen sie sich Gedanken machen, wen sie draußen lassen. Wäre Tim Sutton Linkshänder, wäre er mit Sicherheit dabei.
Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen, gar keine Frage. Aber wir schauen natürlich jetzt mal ganz konkret auf das Spiel und nicht, was der Bundestrainer macht. Der gibt ja jetzt auch dann direkt im Anschluss an die Frauenweltmeisterschaft übrigens seinen Kader bekannt. Und es gibt durchaus interessante Namen im 35er-Kader, aber das ist wie gesagt nicht unser Thema. Also, wie war deine Erwartungshaltung vor Lemgo gegen Flensburg?
Ja, also Lemgo spielt das gut. Flensburg spielt auch nicht die allersouveränste Saison. Von daher konnte man schon erwarten, dass es ein wirkliches Duell auf Augenhöhe wird. Bei Flensburg kommt natürlich auch noch diese Belastung mit der European League dazu. Hatten das schwierige Spiel auch gegen Bidasoa, wo es ja schon um Hauptrundenpunkte ging. Das darf man, glaube ich, alles nicht vernachlässigen. Und von daher habe ich dem TBV da auch wirklich zugetraut, aber man konnte keinen Sieger vorhersagen. Deswegen war unentschieden ein ganz guter Tipp.
Ja, ich lag ja auch nur einen Treffer daneben, von daher. Und es gab eben diese letzte Szene, weil Nils Verstein vorne den Ball ein bisschen verdattelt hat, dann waren glaube ich noch so 5 Sekunden auf der Uhr und dann gibt es einen langen Pass, der landet ungefähr, ich sag mal so 3-4 Meter hinter der Mittellinie bei Dom Novak und Lukas Hutecek kommt, macht das Stoppfoul, es sieht ein bisschen wild aus, aber die beiden Schiedsrichter haben gesagt, ey, wir haben doch diesen Videobeweis, lass uns den doch mal nutzen, absolut richtig und wir haben uns das nochmal ganz konkret angesehen, jetzt kurz vor der Aufzeichnung. Aufzeichnung, um auch zu gucken, haben wir die gleiche Meinung? Wir haben die gleiche Meinung. Du hast sogar gesagt, du hättest Dom Novak für Schauspielerei 2 Minuten gegeben.
Ja, ich finde, er muss da nicht unten liegen bleiben. Hutecek macht das wirklich, wirklich ordentlich. Er verteidigt sauber. Er stoppt ihn nur. Es ist keine Art Gesichtstreffer oder sonst was zu erkennen. Ja, sorry, da geht bei mir das Abwehrherz auf, aber das sind die Probleme, die sich der DAB und die internationalen Schiedsrichter mit diesem Verband vom Torwart geschaffen haben. Die Rückraumspieler, wie wir es auch bei Gitzel hatten, sollen diese Stopfouls machen in diesem frühen Stadium, und Hutecek macht das wirklich sauber und besser kann man das nicht lösen. Und ich weiß nicht, wo Domen Novak irgendwie Schmerzen hatte, dass er da so lange rumliegen muss. Und deswegen wäre die richtige Entscheidung aus meiner Sicht gewesen, Freiwurf für Flensburg, 2 Minuten Novak.
Und, was ich ja auch sehr, sehr interessant fand, Novak wurde weder am Kopf oder Gesicht noch am Hals getroffen. Also da gab es aus meiner Perspektive überhaupt gar keinen Grund, so am Boden liegen zu bleiben. Ich meine, wir sprechen dann ja immer, wenn andere das machen, zum Beispiel bei Turnieren gegen Deutschland, von Cleverness, die uns fehlt. Also das kann man natürlich auch so diskutieren, aber ich bin da deiner Meinung. Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die beiden Schiedsrichter gesagt hätten, es gibt noch 2 Minuten für Dom Novak. Dann hätte es auf jeden Fall aber auch Riesendiskussionen gegeben. Ich kann auch mit dieser Entscheidung leben, weil sie so ja nicht falsch ist, definitiv. Es ist eine richtige Entscheidung. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle blicken, und das ist das ganz Interessante, beide Mannschaften 23-7 Zähler. Es gibt keine Mannschaft außer dem SC Magdeburg, die nicht mindestens 7 Minuspunkte auf dem Konto hat, ist nach 14 Spieltagen bzw. 15 bei allen anderen Mannschaften außer Magdeburg und Kiel die deutsche Meisterschaft schon entschieden?
Naja, die Füchse mit 8 Minuspunkten haben ja gesagt, dass die Meisterschaft nicht erreichbar ist. Also können ja alle Mannschaften maximal Meister werden, die aktuell 7 Punkte haben, oder nur der SC Magdeburg. Das kann man dann dementsprechend schon so sehen.
Ich finde es sehr, sehr interessant, was sich dahinter alles tut. Ja, also du hast jetzt von Flensburg über Lemgo, die Füchse, Kiel und Gummersbach, 5 Mannschaften, die sich um den 2. und 3. Platz streiten. Und aktuell ist ja nur der 2. Platz fix für einen Startplatz in der Champions League. Ich würde fast darauf wetten, dass der European League-Sieger noch einen Platz bekommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder eine deutsche Mannschaft sein wird, ist dann schon relativ hoch. Wir wissen es, wie gesagt, aktuell nicht. Klar ist aber, das Rennen um Platz 2 ist richtig heiß.
Ja, also erstmal mit dem neuen Modus in der Champions League, der ja, glaube ich, dieses Wochenende beschlossen werden soll, wenn ich es richtig im Kopf habe, können wir zumindest mal mit 2 festen Startplätzen für die Bundesliga rechnen, plus dann einen zusätzlichen, der für den European League-Sieger oder die Liga, aus der der European League-Sieger kommt, entsprechend stammen wird. Aber das werden wir sehen. Die Bundesliga zeigt auf jeden Fall, dass sie durchaus 3 Teams in der Champions League stellen kann. Das haben, glaube ich, diese Saison die Gruppenphasen gezeigt.
Ja, das zeigen sie jetzt seit vielen Jahren. Also dieser Wettbewerb, die European League oder vorher der ERF-Pokal, wurden von der Bundesliga oder werden seit Jahrzehnten ja schon dominiert. Ob ich jetzt 3 deutsche Mannschaften in der Champions League gut finde, weiß ich auch nicht. Was das Niveau angeht, natürlich richtig, gar keine Frage. Aber eigentlich sollte es ja eine Liga für die Champions bleiben, und das ist sie dann eben nicht mehr. Und das, ja, diskutieren wir beim Fußball schon sehr, sehr lange, und ich glaube, auch da haben wir eine ähnliche Einstellung zu. Dann lass uns blicken auf das 2. Spiel, wo wir gesagt haben, oh, Videobeweis gab es nicht beim VfL Gummersbach gegen den Bergischen HC. Und wir hatten hier bei der Frauenweltmeisterschaft eine ähnliche Situation. Ähnlich, nicht gleich, müssen wir dazu sagen. Aber Julian Köster hat den Ball in dem Moment, wo ein Stürmerfoul abgepfiffen wird, also gegen den VfL Gummersbach, und der BHC möchte den Ball dann schnell nach vorne tragen. Du hast gesagt, aus deiner Sicht legt Köster den Ball rechtzeitig hin. Da kann man noch drüber diskutieren, aber Köster steht im Weg für den langen Pass und hat die Arme zumindest mal 3/4 oben. Und wir wissen ja vom Olympia-Viertelfinale, wenn der die Arme oben hat, dann sind die so sehr im Weg, dass selbst die besten Spieler der Welt nicht mehr dran vorbeikommen. Und ich hätte gesagt, 7 Meter rote Karte, letzte 30 Sekunden.
Ja, das hatten wir ja auch bei einem Spiel von Serbien gehabt. Da ist Jovana Skrobic letztendlich das passive Spiel abgepfiffen worden, aber danach hat sie auch halt den langen Pass nicht ermöglicht. Sie hat den formalen Wurf verhindert. Das macht aus meiner Sicht Julian Köster auch. Aus meiner Sicht müssen hier die Schiedsrichter eigentlich den Videobeweis nehmen. Das haben sie nicht gemacht. Wenn sie ihn gemacht hätten, hätten sie wie bei der WM auch nach Videobeweis die Entscheidung halt einfach getroffen. 7 Meter und rote Karte. Und gegen Färöer war es.
Ja, jetzt fällt es mir auch gerade ein, es war gegen die Färöer, die übrigens sehr sympathisch waren, muss ich wirklich sagen. Auch 2, 3, 4 interessante Spielerinnen mit dabei. Aber wir sind noch bei der Bundesliga und schauen auch nochmal auf 1, 2 weitere Ergebnisse. Denn Wetzlar hat tatsächlich nur mit einem Treffer in Melsungen verloren. Ja? Und wenn wir hier auf die Tabelle der HBL schauen, dann sehen wir bei Wetzlar natürlich ganz viele Niederlagen am Stück. Das wird richtig, richtig eng, weil eben der BHC jetzt auch anfängt zu punkten, obwohl mit Maldonado der vielleicht wichtigste Feldspieler nicht mit dabei ist. Also Hut ab, was die da machen beim Bergischen HC, Pütz und Gunnarsson als gemeinsame Trainer. Minden hat ja auch schon 7 Zähler auf dem Konto. Auch da ist die Tendenz allerdings in Richtung Tabellenkeller, also da stecken sie eh schon drin, aber in Richtung Abstiegsplätze. Ein Sieg in den letzten 5 Spielen, sonst die letzten Partien drumherum, um diesen Sieg haben sie verloren. Und der SCD HFK Leipzig hat immer noch kein Spiel gewonnen. Es sind jetzt 3 Unentschieden in dieser Saison. Jetzt kann man allerdings erkennen, dass es mit Frank Carstens ein bisschen besser läuft. Sie haben einen Unentschieden erreicht und mit einem in Stuttgart verloren. Da kann man in Stuttgart verlieren, selbst wenn Leipzig in Form ist. Trotzdem wird das ein enges Höschen da unten.
Ja, ich glaube, Kretscher hat es mal schon angesprochen. Der Spielplan ist natürlich für Leipzig auch verdammt undankbar jetzt bis zum Ende der Hinrunde. Das heißt, die werden ihre ganzen Spiele in den direkten Duellen noch zu Hause haben. Das ist dieser Bonusfaktor, den sie haben können und den Frank Carstens haben kann. Ich fand das ganz interessant, was, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber die haben gesagt, Frank Carstens hat das Spielsystem verschlankt. Ja, also weniger Auftakthandlungen, klare Sachen. Einfach erstmal mach deine Basics und konzentrier dich auf dein Zeugs. Ja, du kannst einen wunderbaren Werkzeugkasten haben, aber im Endeffekt brauchst du vielleicht nur 3, 4 Schraubendreher und damit kommst du hin und du brauchst keinen 80-Bit-Satz vor jedem Spiel. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied, den Leipzig jetzt bekommen hat.
Ein Haber wäre aber auch immer ganz gut noch.
Ja.
Ja, denke ich auch. Also, ich denke, wir sind uns auch da einig, dass nur noch 4 Mannschaften diejenigen sind, die in Frage kommen, wieder in die zweite Liga gehen zu müssen oder überhaupt in die zweite Liga gehen zu müssen. Denn Eisenach, Erlangen, Stuttgart, die haben jetzt alle schon 11 Zähler. Die haben eine solide Basis und da funktioniert relativ viel. Deswegen glaube ich, diese Mannschaften sind raus. Dann bleiben eben noch der Bergische HC, GWD Minden, die HSG Wetzlar und der SCD HFK Leipzig. Ja, interessant. Also, wir haben ein enges Rennen um den 2. und 3. Platz, die sehr, sehr wichtig sein werden am Ende der Saison. Und wir haben ein enges Rennen im Kampf um den Klassenerhalt. Und anscheinend haben wir einen Meister, der Anfang Dezember schon feststeht. Das ist schon sehr, sehr kurios. Die haben halt ein Spiel weniger ausgetragen. Das ist ein Heimspiel gegen den THW Kiel. Das holen die noch nach jetzt im Dezember. Und sollten sie das gewinnen, glaube ich, dann ja, kann eben nichts mehr passieren, weil die anderen sich ja auch die ganze Zeit gegenseitig die Punkte wegnehmen. Jetzt kommen wir zur Frauenweltmeisterschaft. Morgen ist für viele Spielerinnen der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft das wichtigste Spiel in der Karriere. Ja oder nein?
Oh, also für die Spielerinnen würde ich es nicht sagen. Für den deutschen Frauenhandball ja, für die Spielerinnen nein. Sagen wir es mal so. Also eine Xenia Smits hat Champions League Final vorgespielt. Das ist für mich definitiv wichtiger als in einem Viertelfinale bei einer WM. Und man muss auch sagen, wir haben genug 7. Plätze in den letzten Jahren gesammelt. Also Viertelfinale haben die genügend erlebt. Heim-WM ist nochmal was anderes. Aber rein für die Spielerin würde ich sagen, nein. Für den deutschen Frauenhandball mit allem, was man da reingeladen hat. Diese ganze Hands Up for More-Kampagne, diese Free-TV-Übertragung. Ja, es ist das 2. Spiel, was mal vor 10.000 Zuschauern stattfinden wird, einer deutschen Frauennationalmannschaft und. Das ist so dermaßen aufgeladen, dass es für den Verband wichtig ist.
Und für die Zukunft des deutschen Frauenhandballs vor allem.
Ja, weiß ich nicht. Also die Zukunft des deutschen Frauenhandballs hat ja durchaus Potenzial. Also wenn wir mal auf unsere U17, U19-Mannschaften gucken, wenn wir sehen, wie lange dieser Rückraum Nike Kühne, Nina Engel und Viola Leuchter, wie lange die noch spielen können und was da aus den jüngeren Jahrgängen jetzt nachkommt, da ist eine sehr, sehr gute Basis für die Zukunft eigentlich gelegt. Aber du hast natürlich mit einem Heimturnier die ganz große Bühne und die nächstgroße Bühne, die da haben wirst, ist erst 2032, dann die Heim-EM.
Ich sage das deswegen, weil ich zum Beispiel auch mit Spielerinnen der Färöer gesprochen habe und die haben betont, wie wichtig das ist, dass die Kinder, also vor allem natürlich in ihrem Fall die Mädels, Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben morgen ein Free-TV-Spiel im ZDF und dann gäbe es vielleicht noch 2 Free-TV-Spiele in der ARD im Halbfinale und dann am Finalsonntag, das wäre schon enorm wichtig, weil dann können eben auch die Kinder zu Hause leichter diese Spiele sehen. Und wenn dann eventuell, wir träumen jetzt mal ein bisschen, eine Medaille dabei rausspringen würde, dann hätten die halt auch Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist.
Ich stimme dir dazu, wage aber auch mal zu behaupten, man muss sich mal auch das durchschnittliche Alter der Fernsehzuschauer anschauen. Ja, also ich habe es beim letzten Länderspiel der Männer getan. Da war praktisch der durchschnittliche Fernsehzuschauer 60+. Ich weiß nicht, wie viele junge Spieler als Fans von Juri Knorr daraus dann entstehen. Sind wir ehrlich, die Arbeit wird in den Vereinen gemacht, die werden vor Ort gemacht, die wird in Blomberg gemacht, ja, wenn der Nike Kühne da in der Halle ist. Und es wird jetzt vielleicht dazu kommen, dass eine Spielerin wie Nike Kühne eben dann nicht nur in Blomberg angesprochen wird, sondern die wird auch, wenn sie auswärts in Bensheim spielt, um ein Autogramm gebeten. Das ist der Effekt, den du mit so einem Heimturnier erzielen wirst. Aber du wirst nicht irgendwo in, sag ich jetzt mal, Frankfurt oder wird jetzt nicht eine Spielerin mehr anfangen, deswegen Handball zu spielen. Also nicht im großen Stil, sondern ich glaube, da muss man ehrlich sein und sagen, klar kriegen die Leute das mit, aber die Leute verfolgen es auch auf anderen Wegen als im linearen TV.
Aber wenn dann halt so eine Medaille um den Hals baumelt, wenn man bei Social Media unterwegs ist, wäre das natürlich nicht schlecht, sagen wir es mal so. Wie gefällt dir der Auftritt der deutschen Frauen bislang bei diesem Turnier auf der Platte?
Also man muss natürlich sportlich einordnen. Wir hatten bis jetzt wirklich keinen Gegner, der uns gefordert hat. Wir haben Mannschaften gesehen wie Serbien, wie Montenegro, wie Spanien, die sehr, sehr wechselhafte Leistungen einfach gezeigt haben. Und da kann man immer sagen, und gerade mit Blick auf die Deckung, die wirklich Herausragendes leistet, man spielt auch immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Ja, also was Montenegro leisten kann, haben sie gegen Serbien dann doch mal als Reaktion gezeigt. Gegen uns haben sie halt wirklich gar nichts in der Offensive zustande gekriegt. Und da muss man wirklich mal diese Abwehr mit Emi von Pereira und Xenia Smits einfach loben. Man sieht auch, ja, also meine Lieblingsszene aus diesem Spiel gegen Spanien war, wie Emi einfach so ein Kommando gibt. In dem Moment geht Emily Vogel raus, er zwingt den Ballverlust und dann nimmt Annika Lott den auf und macht dann hinterher das Tor im Gegenstoß. Das war so meine Lieblingsszene, die das eigentlich verdeutlicht, was Emi da für einen Anteil an dieser Mannschaft einfach hat. Und sie sorgt auch dafür, also ich habe Viola Leuchter noch nie so gut Abwehr spielen sehen wie in diesem Turnier. Ja, das ist völlig egal, wer da neben ihr spielt. Ob da eine Viola Leuchter steht, eine Nike Kühne, Annika Lott, Xenia Smits, Emily Vogel, die alle spielen auf einem anderen Niveau Abwehr, als sie das in den vergangenen Turnieren getan haben. Und deswegen mein persönlicher MVP in diesem deutschen Team heißt Emi von Pereira.
Ich glaube tatsächlich, Christian, dass das viele der, ich nenne sie jetzt mal Experten, genauso sehen.
Ist wünschenswert.
Ja, ich weiß, du bist ein großer Freund von toller Abwehrarbeit, aber sie hat die Defensive auf ein anderes Level gehoben. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass sie bei diesem Turnier in der Abwehr auf Weltklasse-Niveau unterwegs ist. Und Xenia Smits ist definitiv Weltklasse in der Defensive. Wenn du 2 davon hast, dann macht das viele Dinge deutlich einfacher. Wir müssen aber jetzt natürlich auch ganz intensiv vorausschauen auf dieses Spiel gegen Brasilien. Und du hast ja gerade schon gesagt, es ist wichtig einzuordnen und dass die deutsche Mannschaft bislang noch keinen Gegner hatte, der sie so richtig gefordert hat. Brasilien wird das tun aufgrund anderer Stärken, die sie haben als die Gegner bislang. Es ist der erste Gegner mit einer Torhüterin, die Weltklasse darstellt, mit Gabriela Moreschi und Renata de Arruda. Auch wenn sie vielleicht nicht die fitteste sein mag, ist eine sehr, sehr gute Torhüterin. Nicht Weltklasse, aber vielleicht ein Level darunter. Und mit Bruna de Paula haben sie eine Feldspielerin, die absolute Weltklasse ist und besser als jede deutsche Feldspielerin. Sie haben natürlich nicht diese Breite. Was sie aber haben ist eine absolute Coolness. Die lagen ja in der Vorrunde gegen Schweden schon einige Treffer zurück, haben die Partie locker und easy gewonnen. Dann hatten sie in der Hauptrunde auch nochmal ein Spiel, wo sie zurücklagen, haben das locker und easy gewonnen. Natürlich, es hat eine derbe Klatsche gesetzt gegen Norwegen, aber die spielen in einem anderen Universum, das muss man einfach so klar sagen. Und im Endeffekt ist das, ich will nicht von einem Duell auf Augenhöhe sprechen, Deutschland ist schon leicht favorisiert, auf jeden Fall. Man hat die Halle im Rücken, Und man hat eine absolute Euphorie und ich habe auch das Gefühl, dass die Spielerinnen nichts schönreden. Sie waren relativ kritisch nach dem Sieg gegen Spanien. Das gefällt mir auch. Das wirkt auch authentisch und nicht vorgegaukelt. Auch das gefällt mir sehr. Aber tja, ich würde sagen 60-40 für Deutschland.
Würde ich durchaus mitgehen. Also man muss ja eins mal sagen, nach diesem Gala-Ergebnis gegen Montenegro, ja, was war es am Ende, 36-18, liest sich natürlich erstmal toll. Aber wir müssen auch sagen, wir haben 5 Minuten für das zweite Tor gebraucht. Also wir haben große Probleme da im Positionsangriff gehabt. Wir haben das Spiel über die Abwehr gewonnen, über die Tempotore und dann wurde es hinterher deutlich und Montenegro ist in sich zusammengefallen. Im gebundenen Spiel hatten wir große Probleme, wenn Montenegro einmal zurückkam. Das heißt, wir werden ganz klar darauf achten müssen, wie gut kommt Brasilien in den Rückzug. Brasilien hat gestern das Spiel gegen Norwegen tatsächlich nach 10 Minuten und einem 2-9 Rückstand oder sowas einfach abgeschenkt. Ja, da gingen 5 von 6 Stammkräften auf dem Feld, gingen einfach vom Parkett. Ja, da hat nur noch Bitolo ihre Halbzeit als Bundesligaspielerin zu Ende gespielt. Und der Rest hat dann schon mal Pause gemacht. Also das, glaube ich, kann man so einordnen. Also die haben 1,5 Ruhetage. Die haben nicht nur einen Ruhetag bekommen.
Also der Positionsangriff bei Deutschland in den vergangenen Turnieren auch oft die größte Problematik gewesen. Er wechselt viel. Er hat eine Stammformation, mit der er beginnt. Das ist Emily Vogel auf halb links, Alina Greisels auf der Mitte und Viola Leuchter auf halb rechts. Wenn er so beginnt, weil er auch mit Lisa Antl beginnt, also nicht mit 4 Rückraumspielerinnen, mit Lisa Antl am Kreis, wechselt er doppelt Angriff-Abwehr. Halte ich in einem WM-Viertelfinale für schwierig.
Ja, halte ich für schwierig gegen Brasilien unter Umständen, aber sogar noch für machbar. Ganz klar, wenn wir auf den Kader der deutschen Mannschaft gucken, wir können auf Lisa Antl nicht verzichten am Kreis. Dementsprechend, wenn ein Spezialistenwechsel rausfallen muss, dann muss entweder Xenia in den Angriff mitgehen oder Annika Lott muss beginnen.
Da würde ich drauf wetten, dass er das auf keinen Fall macht. Er hält schon sehr stringent an seinen Ideen fest, also er, der Bundestrainer Markus Gaugisch, dass er eben sagt, ich gebe meiner ersten 7 das Vertrauen. Ist ja immer die gleiche Formation. Ja, also da muss man schon sagen, das zieht er eiskalt durch. Und er wechselt dann gerne, nach so einer Viertelstunde teilweise auch schon. Und da, glaube ich, ist der große Vorteil im Vergleich zu anderen Turnieren, die Spielerinnen, die reinkommen, wie zum Beispiel Nike Kühne, Annika Lott und Nina Engel, da ist kaum Leistungsabfall zu erkennen.
Da stimme ich dir zu. Also man muss das ja auch immer sehen. Es gibt ja ein paar Spieler, Spielerinnen, die müssen das Vertrauen haben, dass sie von Anfang an spielen. Es gibt aber auch Spieler, Spielerinnen, und da möchte ich mal an Ika Romero erinnern, die sagen halt, das ist mir scheißegal, ob ich am Anfang spiele, hinten, wenn es um den Sieg geht, da möchte ich auf der Platte stehen. Und dann möchte ich dabei sein. Von daher ist es gar nicht vielleicht so entscheidend, ob du in dieser Startformation stehst. Ich bin auch ein Freund von diesem spanischen Verhalten. Nach 15 Minuten wird gewechselt. Die sollen 15 Minuten ihr ganzes Herz auf der Platte lassen, sollen danach froh sein, wenn sie praktisch mal raus dürfen. Ja, da bin ich Fan von so einer Leidenschaft. Und die sieht man auch immer mehr bei Spitzenmannschaften, gerade wenn es dann spanische Trainer sind.
Ja, da ist das, ich sag mal, gang und gäbe. Und ich sehe das ähnlich. Wenn man eine zweite Garde hat, die gar keine richtige zweite Garde ist, warum solltest du das nicht machen? Die Spielerinnen haben auch gesagt, und zwar alle, sie sind noch nicht müde. Sie sind körperlich noch nicht müde und sie sind vor allem im Kopf noch nicht müde. Und das ist natürlich wichtig. Und der Kopf, das ist das zweite Problem, nenne ich es jetzt mal. Ich will es nicht als Schwäche bezeichnen, neben dem Positionsangriff. Und das ist quasi der Abschluss unserer Vorschau. Brasilien hat hier nichts zu verlieren. Du hast eingangs gesagt, es ist ganz wichtig für den deutschen Frauenhandball. Mit allem Tohuwabohu, was man drumherum gemacht hat, mit einem Fan-Village, was man hier auch noch hat, mit der Kampagne und so weiter. Dieses Spiel ist von so großer Bedeutung, die deutschen Frauen hatten jetzt 2 Tage Zeit, darüber nachzudenken und nicht nur einen Ruhetag und dann wird wieder gespielt. Auch das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, weil eigentlich möchte man ja direkt wieder auf die Platte, weil man heiß ist, weil man 6 Spiele hintereinander gewonnen hat. Das war jetzt eben nicht möglich, weil man noch einen Tag länger auf den Gegner warten musste. Glaubst du, die sind gefestigt genug? Ich sage zu ganz vielen Kolleginnen und Kollegen dann immer, wenn wir im Medienzentrum sitzen oder auf der Pressetribüne, ich glaube es erst dann, wenn ich sehe.
Ja, wir sind natürlich gebrannte Kinder in den letzten, ich meine, die letzte Medaille wird jetzt volljährig diesen Winter. Das müssen wir ja einfach mal sagen. Aber trotzdem macht mir diese Mannschaft einen ganz anderen Eindruck, als sie das in den vergangenen Jahren gemacht hat. Gerade dieses Spiel gegen Spanien, das hätte man sich vor ein, zwei Jahren, hätte man sich das richtig noch schön geredet. Da hätte man gesagt, das ist Spanien und die sind halt auch gut und die können Handball spielen und wir haben gewonnen, alles andere ist egal. Und jetzt sagt man, nee, wir haben da zwei Phasen gehabt, da wissen wir, das können wir besser machen und das machen wir dann beim nächsten Mal besser. Und wenn das das Mindset ist, dass man, auch wenn man negative Sachen mal anspricht, daraus trotzdem noch ein Selbstbewusstsein zieht und sagt, ja, wir können das aber besser und dann machen wir es halt beim nächsten Mal auch besser, dann kann das was werden. Und bis jetzt muss man wirklich sagen, auch der Trainerstab insgesamt hat einen herausragenden Job in der Vorbereitung auf die Partien gemacht. Also gegen Montenegro und gegen Spanien war man ja wirklich von der ersten Minute da. In anderen Partien hat man so eine Viertelstunde gebraucht. Kann man jetzt diskutieren, woran das lag, ob einige Spielerinnen einfach besser dann auf den Gegner gepasst haben, obwohl die Startformation eine andere war. Aber insgesamt muss man halt sagen, also gerade in dieser Spielvorbereitung gegen Montenegro, man hat ja, also was eine Pletikosic kann, das wissen wir und davon hat man nichts gesehen, ja. Und das ist halt auch eine Qualität in der Spielvorbereitung und da wird es drauf ankommen. Norwegen hat gestern die ersten Minuten einfach mal Bruna de Paula eine Stine Skogrand auf die Füße gestellt. Ja, danach war das Ding durch. Ich weiß nicht, ob man in deutschen Handball den Mut hat, auch mal wieder zu einer normalen Manndeckung zu gehen. Auch die ist ja durchaus im Bereich des Taktikrepertoires und nicht erst in der 55. Minute erlaubt, sondern auch von mir aus vom Beginn an.
Ich bin echt extrem gespannt. 17.15 Uhr im ZDF zu sehen für alle, die mit dabei sein wollen. Christian, dein finaler Tipp. Was kommt dabei raus? Und falls sie es gewinnen sollten, das hängt ja natürlich von deinem Tipp ab, was passiert danach noch?
Also ich glaube, das Halbfinale ist durchaus möglich, wenn die Mannschaft ihr Potenzial abruft. Was wir nicht wissen, was wir im gesamten Turnier noch nicht gesehen hatten, wie werden sie mit einem Rückstand umgehen? Das haben wir noch nicht gesehen, von daher dürfen wir darauf mal gespannt sein, wenn das passieren sollte. Aber ich bin grundsätzlich Optimist, deswegen sage ich, das ist möglich, das kann die Mannschaft erreichen. Und dann würde es im Halbfinale wahrscheinlich Dänemark und dann Frankreich oder Niederlande heißen. Gegen Frankreich sehe ich sie chancenlos, gegen Dänemark oder Niederlande traue ich ihnen alles zu, wenn sie ihren Flow halten.
Es wäre natürlich dann, sollten sie gegen die Niederlande spielen müssen, also noch zur Erklärung, gewinnt Frankreich das Spiel gegen die Niederlande, wäre der deutsche Gegner in einem möglichen Halbfinale der Sieger aus Dänemark gegen Niederlande. Und die haben sie beide in diesem Jahr schon geschlagen. Und das ist, glaube ich, für den Kopf auch ganz, ganz wichtig. Selbst wenn es in Rotterdam gegen 12.000 Zuschauer gehen würde und zwei, drei Deutsche, die natürlich auch vor Ort sind. Aber ich traue es ihnen auch zu. Ich bin vielleicht sogar noch ein bisschen zuversichtlicher als du, weil man eben zu Hause spielt und das auch nochmal einen riesen Unterschied macht und man da einfacher durch Schwächephasen durchkommt. Aber wenn da eine Atmosphäre in die Halle kommt von Skepsis, dann könnte es schwer werden. Also die Zuschauer sind auch gefragt, ihren Teil dazu beizutragen, die deutsche Mannschaft ein bisschen in dieses erste Halbfinale seit 2008 zu tragen. Christian, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Wir machen jetzt eine mega kurze Pause, ihr kennt das. Und dann geht's weiter mit dem Gespräch mit Sebastian Skovenna. So, weiter geht's mit der aktuellen Folge und heute wird's im zweiten Teil mal wieder ein bisschen exotisch. Das sage ich gerne mal, wenn wir über Handball in einem Land sprechen, wo Handball nicht im Fokus steht, wo Handball keine große Sache ist. Und wir haben ja schon gesprochen über Handball in Australien, über Handball in Südafrika und heute sprechen wir vor allem über Handball in Argentinien. Aber wir sprechen logischerweise auch ein bisschen über die Weltmeisterschaft bei den Frauen. Das ist ja ganz logisch. Wir müssen auch ein bisschen in der sportlichen Aktualität bleiben. Und ich sage aber erstmal hallo und herzlich willkommen an meinen ersten Gast, der in München zu Hause ist und eigentlich aus Argentinien kommt, aber dessen Deutsch perfekt ist. Er wird uns gleich erklären, warum. Er heißt Seba Skovenna. Hallo Seba, ich grüße dich.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also ich denke, das ist ein perfektes Match, wie man heutzutage sagt. Du weißt, ich interessiere mich sehr für Handball, der nicht so im Fokus steht. Und das ist ja beim Handball in Argentinien definitiv so. Und du bist außerdem noch Cheftrainer bei einer Damenmannschaft. Welche Mannschaft trainierst du denn?
Ich trainiere die Damen des TSV Ismanings.
Und die spielen in welcher Liga, für alle, die das nicht wissen?
Dritte Liga Süd, als Neuling letzte Saison aufgestiegen und jetzt zum ersten Mal in der dritten Liga unterwegs.
Ich muss natürlich direkt fragen, wie läuft's?
Ja, sehr gut sogar, also besser als erwartet. Wir stehen jetzt gerade mit guten Punkten auf der Tabelle und sind sehr gut reingekommen. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
Hast du denn schon immer Frauenmannschaften trainiert? Hast du überhaupt immer schon trainiert? Seit wann bist du Trainer?
Ja, tatsächlich nicht so lange. Das ist jetzt mein viertes Jahr und ich bin direkt bei den Damen eingestiegen, weil mich der damalige Trainer eingeladen hat. Ich habe ja halt auch dritte Liga selber gespielt beim TuS Fürstenfeldbruck und da habe ich immer ein paar so Trainings, ich war ja Außenspieler, für die Außen gemacht und das hat ihm tatsächlich damals gefallen und dann wollte er aufhören und dann hat er mich dann eingeladen und so bin ich eingestiegen.
So geht das, aber wir sprechen natürlich nicht darüber, also tun wir auch, nicht nur darüber, so ist es richtig, wie das bei dir jetzt läuft in Ismaning, das machen wir dann auch. Also wir gehen so ein bisschen der Reihe nach. Ich habe ja gesagt, du kommst aus Argentinien. Wo bist du aufgewachsen? Argentinien ist ja kein kleines Land. Und wie bist du zum Handball gekommen?
Also ich bin in der Hauptstadt in Buenos Aires geboren. Meine Oma ist Deutsche, meine Familie kommt ursprünglich aus Deutschland, zumindest von der Seite von meiner Mutter. Und habe auch den deutschen Pass, war auf einer deutschen Schule und natürlich auch in einem deutschen Verein. Und da wurde Handball gespielt und dadurch bin ich zum Handball gekommen.
Ist es denn so, dass das Handball eigentlich untergeht? Ich meine, wenn du aus Buenos Aires kommst, ich weiß gar nicht, wie viele Fußballvereine da in der ersten Liga spielen, aber Boca Juniors und River Plate, das sind natürlich die beiden großen bekannten Vereine. Welche Rolle spielt in dieser vielleicht Fußball-Welthauptstadt überhaupt der Handball?
Ja, es ist natürlich ganz eine Nische, die Sportart. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt, auch durch die Erfolge der Nationalmannschaft. Ich sage jetzt Erfolge, weil für argentinische Verhältnisse, sagen wir mal so. Aber natürlich sprechen wir hier von einer Randsportart, komplett amateurhaft. Und da kommt halt zuerst der Basketball, Volleyball, Feldhockey, Fußball natürlich. Und irgendwann kommt dann der Rugby auch noch drüber. Also irgendwann kommt dann der Handball noch. Aber es ist halt eine sehr sportverrückte Nation, wo der Sport eigentlich gesellschaftlich sehr hoch angesehen ist und jeder halt sportverrückt ist.
Ich habe jetzt zuletzt eine kurze Dokumentation gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lange das ging. Das war vielleicht ein Video, das war so 10 Minuten lang. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe. In irgendeiner Mediathek oder bei YouTube. Da wurde ein Spieler begleitet, der vor allem nachts Fußball spielt für Cash, also für Bargeld. Also die setzen dann auf ihre eigene Mannschaft und dann gewinnen die Geld. Kannst du das erklären? Kennst du das überhaupt? Hast du davon schon gehört?
Ja, es sind alle ganz, ganz viele Turniere. Es sind auch so Elfmeter-Turniere auch, oder wo man einfach viele sogar heute professionelle Fußballer, gute Fußballer, argentinische Fußballer haben in der Vergangenheit auch bei solchen Turnieren teilgenommen. Es ist leider ein Land, wo die Armut auch sehr hoch ist und die meisten Fußballer kommen aus ärmeren, eher sozialen, ja, das ist leider so. Und in diesen Slums wird halt sehr viel Fußball gespielt für Geld und für andere Sachen halt leider. Und ja, deswegen ist es da schon sehr üblich leider.
Ist es denn dann so, wenn du sagst, du warst zum Beispiel auch auf einer deutschen Schule, dass du ein bisschen privilegiert warst, dass du andere finanzielle Möglichkeiten hattest als die Kinder im gleichen Alter?
Ja, also ich meine, das ist leider so, in Lateinamerika ist die Mittelschicht tendiert so ein bisschen zu, ja, dass es sie nicht mehr gibt und es gibt viele ärmere Leute und es gibt viele Leute, die halt sehr viele Möglichkeiten haben. Meine Familie ist noch zur Mittelschicht sehr gehört und dadurch halt private Schule, weil natürlich das Bildungssystem, das normale Bildungssystem, wo man halt nicht dafür zahlt, sondern vom Staat angeboten wird, ist halt leider nicht so gut und wer sich das leisten kann, schickt halt auch ihre Kinder in private Schulen. Das sind ja halt deutsche, englische, französische, spanische, italienische Schulen. Und ja, also ich würde schon sagen, wenn man es halt mit dem normalen Bürger sieht, schon privilegiert, aber ansonsten für deutsche Verhältnisse natürlich eher nicht.
Trotzdem gab es dann die Möglichkeit, Handball zu spielen. In der Schule hast du ja eben schon gesagt. Wie war das? Wie oft wurde da gespielt? In welchem Zustand war auch die Halle?
Ja, es war schon eine gute Halle. In der Schule war natürlich der Schulsport eher hobbymäßig, also da hat man halt vielleicht einmal in der Woche Handball gespielt, aber der Verein und die Schule haben kooperiert und viele von uns haben halt auch im Verein gespielt. Es gab halt zwei deutsche Schulen in der Gegend vom Verein und die beiden deutschen Schulen haben natürlich die besten Kinder dann zum Handball geschickt und dann hat man auch Handball, aber auch ganz andere Sportarten gemacht. Der Verein, das Konzept vom Verein ist ja in Argentinien halt viel anders als hier, das habe ich jetzt schon hier bemerkt. Ich meine, wir haben hier den Verein zum Beispiel, der besteht aus der Halle, da geht man halt für die Trainingszeit in die Halle und geht dann wieder nach Hause. Und bei uns ist halt ein Verein ein Riesengelände, wo es ein Fußballfelder, Tennisfelder, Handballhalle, Volleyballfelder, Basketballfelder, alles in einem. Und dann lassen dich deine Eltern da um 8 Uhr in der Früh und holen dich dann um 8 Uhr abends ab. Und du hast dann halt deine ganze Sportarten gemacht, mit Freunden gespielt. Und so hat man halt den Tag dort oder die Wochenende so dort verbracht.
Also ganz ehrlich, Seba, das klingt ja nach einer perfekten Kindheit. Also die ganze Zeit mit Freunden zusammenspielen, besser kannst du doch gar nicht laufen.
Ja, eigentlich schon. Ich dachte, dass es normal wäre und da sehe ich, dass es leider hier, ich kämpfe auch ein bisschen damit, weil ich habe jetzt auch eine kleine Tochter und man wünscht sich dann immer für seine Kinder auch, was man selber erlebt hat und das Angebot an Sport ist schon groß, aber man muss es immer so halt gezielt buchen und da war es halt einfach so, da kam einen halt alles einfacher sozusagen. Man musste sie nicht überall anmelden und mit einer Vereinsanmeldung hattest du schon Zugriff auf alle Sportarten und so ist man dann aufgewachsen und das fehlt mir ein bisschen hier. Das war auch interessant damals, als diese Diskussion zwischen, wie ist die Ausbildung von Handballer in Dänemark und Deutschland, der Unterschied, da hieß es ja auch, in Dänemark sind die Hallen fast durchgängig offen und die Kinder können einfach da rein und spielen. Und das ist schon, glaube ich, was Schönes.
Glaubst du, dass es der Gesellschaft in Deutschland helfen würde, wenn wir das auch so hätten wie bei euch in Argentinien?
Ich würde es nicht wagen, sowas zu behaupten, weil natürlich ist die Gesellschaft oder hier das Leben viel einfacher und besser und viel organisierter. Deswegen lebe ich eigentlich auch hier. Aber ich glaube schon, dass es schön wäre, weil man halt über den Sport ganz viele Sachen lernt, man auch gesundheitlich fitter ist und der Geist auch davon profitiert. Abgesehen davon von den ganzen sozialen Beziehungen, Freunde, woran auch die Kinder so ein bisschen leiden heutzutage mit den ganzen Bildschirmen und den ganzen sozialen Medien. Und das Handy ist schon schwierig.
Ich würde mich gerne freisprechen davon, dass ich mein Handy nicht oft in der Hand habe, aber es ist leider so. Es ist die Wahrheit, ja, ich kann es auch nicht ändern. Ich bin auch gar nicht so ein großer Freund von Social Media, auch wenn das verrückt klingt. Was mir natürlich gefällt, ist, dass man die Möglichkeit hat, mit Leuten, die weit weg sind, zum Beispiel solche Gespräche zu führen wie jetzt mit dir und du uns einen interessanten Einblick geben kannst. Es ist ja gerade schon sehr interessant gewesen zu hören, wie das in Argentinien funktioniert. Also man meldet sich in einem Verein an und der hat dann ganz viele Sportarten im Portfolio. Das gibt es natürlich in Deutschland auch, aber man muss dann immer für die einzelne Abteilung nochmal extra bezahlen. Ja, das ist also durchaus ein bisschen komplizierter. Was war noch gut in deiner Kindheit in Argentinien in Bezug auf Handball? Warum hat dich dieser Sport dann so schnell begeistert?
Weil meine ganzen Freunde da gespielt haben und weil wir auch zum Glück sehr viel Erfolg hatten. Also der Verein ist einer der besten Vereine und natürlich macht das dann umso mehr Spaß. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Jugend 1, 2, 3 Spiele verloren. Das war schon super und dann macht das natürlich Spaß, wenn man auch gewinnt. Und ja, ich war nicht so, also ich war schon gut, aber ein paar Jungs, die mit mir gespielt haben, waren besser, dann konnten dann auch in die Nationalmannschaft, da sind die Wege auch kürzer wie hier, also hier, um es zum DHB zu schaffen, ist es echt schwierig, weil natürlich auch die Konkurrenz viel größer ist und das Niveau auch höher, aber das hat auch natürlich da geholfen und ja, wir hatten gute Trainer und das hat alles gepasst.
Das klingt wirklich wunderbar. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Frage, die ich eben gestellt habe. Wie oft hast du denn da in der Woche Handball gespielt? Wie organisiert war zum Beispiel auch eine Art Ligabetrieb dann in der Jugend?
Nee, also wir haben schon 2 bis 3 Mal die Woche trainiert und wir haben jeden Samstag gespielt. Das war schon sehr organisiert und wir hatten auch, die Besten haben sich so für ein nationales Turnier qualifiziert, wo halt die Besten von jeder Provinz halt irgendwo gespielt haben und es gab ja jede Menge Turniere, also da war es nicht langweilig. Aber das Jahr ist halt Kalenderjahr organisiert, also wie die Schule auch, die läuft auch von März bis Dezember und so sind auch die Turniere, also nicht wie hier von September bis April sondern andersrum. Aber ansonsten läuft es durchgehend. Und dann halt der Sommer ist halt viel wärmer und dann hast du halt von der Schule halt 3 Monate frei. Aber dann gehst du das ganze Jahr durchgehend bis auf die 3 oder 2 Wochen Winterferien in die Schule.
Wie ist das denn mit der Qualität der Ausbildung dort gewesen? Weil das ist ja auch das ganz Entscheidende. Hast du das Gefühl, die Trainer, die du jetzt hattest, als du klein warst, die waren gut?
Ja, also was uns natürlich unterscheidet, ist natürlich die Qualität von der Ausbildung, jetzt wo ich sage, die technische Ausbildung, die individuelle Ausbildung, was das Handballerische betrifft, ist natürlich nicht so gut. Da hatte ich schon ein paar Defizite, wenn ich jetzt sehe, wie ich meine Trainings hier gestalte, von der Struktur her. Aber das hat auch viel mit der Kultur zu tun. Wir sind nicht so strukturiert allgemein. Wir leben mehr vom Freigeist und lassen ein bisschen mehr machen. Und natürlich auch dieses Coaching, dieses immer unterstützende, ja, so liebevolle, menschlichere Art ist natürlich bei uns halt als Latinos viel, viel präsenter. Da ist halt immer ein lobendes Wort und ja, hier in Bayern sagt man immer, wie sagt man, nicht geschimpft ist gelobt. Und das sind halt die größten Unterschiede, aber ja, so würde ich es halt bezeichnen, grob.
Aber du bist natürlich mit einer dann doch ordentlichen Ausbildung nach Deutschland gekommen. Also sonst wärst du jetzt nicht in der Lage, eine Mannschaft in der dritten Liga zu trainieren. Das ist ja ganz klar. Aber wir haben ja eben schon ein bisschen über diesen Stellenwert von Handball in Argentinien gesprochen und dass natürlich erstmal der Fußball an erster Stelle steht und auch an zweiter und dritter und vierter und dann die anderen Sportarten kommen und dann irgendwann der Handball. Wie hast du das denn dann wahrgenommen als Jugendlicher? Also musstest du manchmal auch mit anderen diskutieren, weil die gesagt haben, warum spielst du denn Handball und keinen Fußball?
In meiner kleinen Umgebung, in der deutschen Schule, im deutschen Verein, war das nicht so, aber sobald du so ein bisschen raus aus deiner Bubble bist, dann natürlich schon. Und dann wünschst du dir auch als Jugendlicher auch mal Fußball zu spielen. Ich meine, Fußball spielt sowieso jeder. Also das kann halt jeder, weil es so ist. Aber natürlich hast du halt, wenn du Fußball spielst, einen viel höheren Stellenwert. Also da ist der Sportler auch sehr hoch angesehen im Gegensatz zu hier.
Es gibt natürlich auch absolute Weltstars, müssen wir ja nicht drüber reden. Diego Maradona war der Erste und Lionel Messi ist ja aktuell für die Generation, die sich jetzt für den Fußball interessiert, der große Superstar. Das sind ja Götter in Argentinien. Wie bekannt sind denn die Handballer? Also Diego Simonet ist zum Beispiel ja ein extrem guter Spieler. Er war beim Final Four in Köln, als er mit Montpellier die Champions League gewonnen hat. Ich glaube sogar der MVP. Und das ist nicht irgendein Handballer, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Kennt man in Argentinien diese Spieler?
Ja, mittlerweile kennt man die schon, aber ich würde nicht sagen oder behaupten, dass er auf der Straße angehalten wird oder so. Aber Diego hat sich mit der ganzen Nationalmannschaft über die letzten Jahre schon einen Namen gemacht. Er wird ja auch der Messi des Handballs bei uns genannt, aber das ist trotzdem noch sehr weit davon entfernt von einem Fußballer, Basketballer. Aber man sieht es ja immer wieder, sobald Olympische Spiele und das diesen Sporthype wieder kommt, dann wird es immer größer. Und wie gesagt, das Interesse für den Sport ist groß und daher hat man sich da schon ein bisschen Name erarbeitet.
Ja, immerhin. Und wie sieht das zum Beispiel mit einer Nationalspielerin aus, wie Elke Karsten, die wahrscheinlich die bekannteste argentinische Handballerin ist? Kennt man die oder geht die komplett unter in diesem argentinischen Sportkosmos? Weil mich würde wundern, wenn sie wirklich bekannt ist in diesem Land.
Ja, also das ist deutlich geringer leider. Also ist tatsächlich so, die Frauennationalmannschaft hat es auch in den letzten Jahren noch nicht geschafft, so den richtigen Sprung zu machen. Sie waren immer dran und dann fehlt immer ein bisschen. Es wird immer mehr. Der Frauenhandball wie der Frauensport in Argentinien wie auch auf der ganzen Welt entwickelt sich zum Glück auch in die richtige Richtung. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen, leider.
Ja, es wäre schön, wenn das zu vergleichen wäre. Das wäre ganz fantastisch. Aber das ist, glaube ich, aktuell überhaupt nicht realistisch. Lass uns darüber sprechen, wie sich der argentinische Handball in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt vielleicht verbessert hat. Liegt das nur an den Simonet-Brüdern oder hat sich tatsächlich etwas verbessert?
Das ist tatsächlich halt eine Kombination von Faktoren, eine goldene Generation, wenn man es so nennen will, gepaart mit ein paar erfahrenen Spielern, haben es halt echt geschafft. Das ging ja damals los mit dieser Jugendweltmeisterschaft in Bahrain, glaube ich, oder Ägypten, wo Argentinien Vierter wurde oder Dritter oder sogar Deutschland, glaube ich, in so einem Halbfinale oder irgend sowas, ein richtiges, gutes Ergebnis. Und diese Jungs haben es dann alle fast zusammen in die Nationalmannschaft mit dem damaligen Trainer auch geschafft und die haben das halt sehr, sehr, sehr gepusht. Das ist leider eine Entwicklung, die mehr aus Seiten der Spieler gekommen ist. Diese Spieler waren dann alle auch in Vereinen in Europa, hauptsächlich in Spanien, unterwegs und da hat die Entwicklung von den Strukturen, die ist leider nicht so mitgegangen und man sieht es jetzt, man befindet sich in einem sehr großen Umbruch und der Diego, der hat auch letztes Wochenende seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft angekündigt, auch nicht ohne ein bisschen, ja, da gibt es ein paar Streitigkeiten auch, warum das so frühzeitig passiert ist, weil er hätte schon ein, zwei Jahre mitspielen können und die Mannschaft noch begleiten können. Aber da gibt es, glaube ich, momentan ein paar Themen in der Föderation, im Bund. Und ja, wie gesagt, das waren halt hauptsächlich von guten Spielern getrieben, die Entwicklungen.
Hast du denn jetzt ein bisschen Angst um den argentinischen Handball, wenn zum Beispiel solche Streitigkeiten, solche Probleme dazu führen, dass jemand wie Diego Simonet sagt, nee, ich höre schon viel früher auf mit der Nationalmannschaft, weil du hast ja gerade gesagt, er könnte ja noch weiterspielen.
Es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Ich bin leider ziemlich weit weg, nicht nur physisch, sondern auch von dem Geschehen leider. Aber es sind immer solche Geschichten. Ich kenne ja die Simonets, ich meine, der ältere Bruder, der Aseba auch, der hat ja auch mit mir gespielt und die kommen auch aus meinem Verein. Also man kennt die Jungs und ich weiß, wie sie ticken. Und wenn sie schon so ein bisschen Abstand nehmen, und es ist ja nicht nur er, also ein paar auch, andere ehemaligen. Also man bekommt das schon ein bisschen mit, dass das momentan halt leider nicht so rund läuft oder wie die letzten Jahren. Und da mache ich mir schon leider ein paar Sorgen, vor allem weil der Handball in Argentinien angewiesen ist, dass die Spieler im Ausland spielen in Europa, weil die argentinische Liga natürlich nicht so gut ist, dass man dann halt auf internationalen Wettbewerben noch eine gute Leistung zeigen kann, sondern man muss sich mit den Besten messen, man muss mit den Besten trainieren, man muss professionelle Bedingungen haben, man muss zweimal am Tag trainieren können, man muss sich ernähren, man muss Physio haben, man muss alles um sich herum haben, wie man es hier in Deutschland hat und dann hat man halt auch die Möglichkeiten.
Was muss man denn haben in Argentinien? Was bräuchtet ihr dort, damit es noch besser wird? Also würde es zum Beispiel helfen, deutlich mehr Geld zu haben? Das hilft ja in der Regel immer. Oder liegt es an anderen Dingen? Braucht man vielleicht erstmal vor allem noch besser ausgebildete Trainer? Das wäre ja eine Option, damit die Spieler und Spielerinnen einfach besser ausgebildet sind.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es ist leider ein Land, was man bedenkt, ungefähr so 40, 45 Millionen Einwohner, davon 10 bis 15 in Buenos Aires. Das spricht schon sehr viel, wie wenig föderal, wie wenig verteilt das alles ist. Also das Hauptgeschehen ist halt in Buenos Aires. Und der Volleyball und der Basketball haben es über nationale Ligen geschafft, die Sportarten wirklich zu entwickeln. Also da gibt's halt ganz viele gute Vereine, die halt nicht in der Hauptstadt spielen. Davon ist man beim Handball noch sehr weit entfernt und das würde auf jeden Fall helfen, weil das Potenzial oder das Rohmaterial an Spielern im Inland auch vorhanden ist. Aber natürlich haben die da ganz geringe Möglichkeiten und da könnte man auf jeden Fall viel aufbauen. Die Distanzen sind aber auch riesig, deswegen kostet das alles immens viel Geld und die Wirtschaft ist leider nicht dafür bekannt für ihre Stärke, vor allem jetzt auch momentan. Das ist leider so und beim Fußball ist halt das Geld da und auch die Kultur halt über Jahre da und auch die Einfachkeit, die Sportart auszuüben. Ich meine, beim Fußball musst du nur zwei Paar Socken, dann schmeißt du die auf den Boden, dann hast du zwei Tore, einen Ball und dann spielst du halt überall. Und beim Handball brauchst du schon ein Feld, dann muss man halt gewisse Regeln einhalten. Also es ist schon komplizierter auch, dass die Sportart dadurch vielleicht populärer wird.
Es ist natürlich auch deutlich einfacher, wenn Legenden wie Diego Maradona oder Lionel Messi ständig irgendwo im Fernsehen zu sehen sind und die Kinder das auch so machen wollen wie ihre Stars und ihre Helden. Das macht es einfacher. Und wenn die im Handball fehlen Und jetzt so ein Spieler wie Diego Simonet, der wahrscheinlich, du wirst es besser wissen, der beste argentinische Handballer aller Zeiten ist, auf einmal in der Nationalmannschaft aufhört zu spielen, dann ist das ein großes Problem. Ich schaue hier gerade parallel nochmal auf die Landkarte von Argentinien, weil du natürlich völlig zu Recht gesagt hast, Argentinien ist ein großes Land. Alleine die Grenze mit Chile ist circa 5300 Kilometer lang. Ja, also das sind unfassbare Distanzen, die wir in Deutschland gar nicht kennen. Ist es da nicht cleverer, Seba, wenn man einfach sagt, wenn man jetzt Gelder bekäme und auch gute Trainer bekäme, man konzentriert es erstmal auf Buenos Aires?
Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Die Frage ist, wie viel verpasst man halt. Aber dann hast du halt immer diese Debatten und man muss es auch irgendwie politisch verkaufen können. Und wenn man so ein Projekt sehr, sehr konzentriert, dann gibt es auch andere Interessen, die da irgendwie vielleicht verletzt werden. Aber abgesehen davon, von der Machbarkeit her oder von der Idee selbst, finde ich schon, dass das vielleicht gewinnbringend sein könnte.
Also ist natürlich jetzt die Frage, wann gehst du wieder dahin und machst das?
Nee, leider fühle ich mich momentan sehr wohl hier. Und ich meine, das ist auch hier, hast du halt als beim Handball, natürlich machen wir es alle hier, als zumindest ich als Hobby, also ich verdiene natürlich mein Geld nicht beim Handball, aber trotzdem sind die Strukturen da, dass man da auch und auch die Spieler irgendwie da auch, obwohl sie sich auch viele Bundesligaspieler auch eine Ausbildung machen und sich vorbereiten für die Karriere nach dem Handball, der Handball auch noch irgendwie eine Berufsmöglichkeit darstellt oder anbietet. Und das ist natürlich sehr attraktiv halt im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es keine Möglichkeit ist.
Ich muss nochmal zu sprechen kommen auf die Situation in Argentinien, weil du gerade gesagt hast, und da haben wir ja zuletzt hier im Podcast auch intensiver drüber gesprochen, dass eben nicht die Möglichkeit besteht, mal eben problemlos irgendwo Handball zu spielen. Ich weiß, du hast mein Gespräch mit Gerd Butzek, dem Kandidaten für das IAF-Präsidentschaftsamt, gehört und hast dir auch Gedanken darüber gemacht. Er hat vorgeschlagen, Urban Handball zu etablieren, also die Regeln ein bisschen anzupassen, vielleicht so eine Art 3-gegen-3 oder 4-gegen-4 zu spielen auf einem anderen Spielfeld, damit man es auch draußen spielen kann. Glaubst du, das könnte dem Handball in einem Land wie Argentinien weiterhelfen?
Also als Handballpurist kriege ich erstmal, ja, ist es sehr schwierig für mich erstmal zu verdauen, weil, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das viele, viele gute Sachen anspricht. Auf der einen Seite erstmal diese Einfachheit, also das würde es natürlich zugänglicher machen und dadurch würde man das Interesse für die Sportart erhöhen. Auf der anderen Seite trifft man auch dieses Moderne, was man heutzutage halt, dass alles schneller passieren muss und glaube, dass das mit wenigen Spielern, dass dann deutlich dynamischer werden könnte. Mit diesem 3x3 im Basketball hat man das auch gesehen, das ist sogar olympisch geworden. Da trifft man auch diese neue Generation mit den jungen Leuten. Also da könnte man viele Leute, glaube ich, mitnehmen. Da muss ich es erstmal ablassen mit meiner eigenen Liebe zum normalen Handball, aber ich glaube, dass das schon etwas Interessantes sein kann. Vor allem fehlen halt die Hallen, es fehlen die Ressourcen in den ganzen Ländern und da würde es man halt die Attraktivität der Sportart nochmal, also ich sag's mal so, erstmal ist es ein Türöffner. Da würden sich die Leute zumindest dafür interessieren und hätten dann Bezug für den Hallenhandball. Also ich finde es schon gut.
Kommt man denn dann auch, denkst du, dass das möglich wäre, kommt man dann auch in andere Schulen rein? Also dass das nicht nur in 3, 4, 5 Schulen vielleicht in Buenos Aires gespielt wird, sondern in deutlich mehr Schulen? Also wird überhaupt in anderen Schulen Handball gespielt in Buenos Aires?
Ja, tatsächlich ist es, was den Schulsport betrifft, etwas, was deutlich etablierter ist, als was man denkt. Also es kennen schon viele Leute den Handball von der Schule. Also ich glaube schon, und er hat ja auch damals im Interview angesprochen, auf so kleine Fußballfelder. Ich meine, es gibt ja auch das normale 11 gegen 11 beim Fußball, aber es gibt in Argentinien oder in anderen Ländern auch kleinere Fußballfelder, vor allem für ganz kleine Kinder, bevor sie den Sprung zum Riesenfeld machen. Dieses 5 gegen 5 Babyfußball heißt das bei uns. Und diese Felder sind ähnlicher zu einem Handballfeld und die könnte man ganz gut für diese neue Variante nutzen.
Also ist die Idee, von der Gerd Butzek hier erzählt hat im Podcast, das ist eine gute Idee?
Ja, finde ich schon. Da ist er gut beraten, sagen wir mal so, glaube ich.
Also für mich hörte sich das auch gut und interessant und schlüssig an. Es ist ja auch eine Frage des Geldes immer wieder. Man kann nicht einfach irgendwo auf der ganzen Welt jetzt Hallen bauen und der Handball wird nie überall auf der Welt gleich sein. Also wenn du zum Beispiel auch Fußball spielst, dann spielst du in Zentralafrika immer auf Asche. weil die Rasenplätze ja gar nicht genug Wasser kriegen können auf einem Kontinent, wo es unfassbar warm ist und wo Wasser fehlt. Also dementsprechend sind die Bedingungen gar nicht überall gleich. Und am Ende, Seba, ist doch entscheidend, dass die Jungs und Mädchen in einem jungen Alter sich sportlich betätigen. Es muss ja gar nicht immer Handball sein. Wenn das am Ende bedeutet, dass die einen anderen Sport machen und so gesünder durchs Leben gehen, dann finde ich das auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Alles, was Sport ist, ist gut. Und ich meine, Europa muss es aus eigenem Interesse auch schaffen, den Handball internationaler aufzustellen. Sonst werden wir einfach auf Dauer diese olympische Stellung einfach, oder die ist zumindest gefährdet. Und das haben sie, glaube ich, schon gemerkt jetzt. Und da muss man was machen. Und ich meine, hier hat man wirklich einen hohen Lebensstandard. Aber es ist nicht überall auf der Welt so. Und da muss man auch flexibel genug sein und sich neue Ideen einfallen lassen. Und so ein internationaler Handballverband ist eigentlich dafür oder sollte dafür da sein, den Handball weltweit zu entwickeln und sich da auch Sachen einfallen zu lassen, die auch länderspezifisch oder regionspezifisch anders sind, um den Sport globaler zu machen.
Wir müssen natürlich jetzt aber auch über dich persönlich sprechen. Also du hast am Anfang schon etwas von dir erzählt, wie das alles angefangen hat mit dem Handball für dich in Argentinien. Du bist dann 2015 nach Deutschland gekommen und warst da unter Vertrag beim Drittligisten, beim TuS Fürstenfeldbruck, der ja dann auch nochmal in die zweite Liga aufgestiegen ist. Ja, also das sollten wir nicht vergessen, aber da warst du dann nicht mehr mit dabei.
Nee, also wo ich gespielt habe, wurden wir Vizemeister und da haben wir auf den Aufstieg oder ja auf die Möglichkeit verzichtet, weil die Möglichkeiten nicht da waren. Aber es war trotzdem eine coole Saison. Da waren wir sogar in der Liga, in der Oststaffel. Da sind wir sogar nach Halle gefahren, Dresden. Also gegen Elbflorenz haben wir gespielt. Wir haben auch gegen Hüttenberg gespielt, die beiden halt heute etablierte Zweitligisten sind. Ja, das war schon eine schöne Zeit.
Wir sollten vielleicht dazu erwähnen, auch deine Frau Fernanda ist großer Handballfanatiker, also sie liebt auch diesen Sport sehr und jetzt seid ihr halt mit dabei in dieser Sportart, ja, in dieser Sportart Handball und auch im Beachhandball. Also da kannst du vielleicht gerade nochmal erzählen, wie ist genau die Situation? Also du bist Trainer der Drittliga-Frauen und was macht deine Frau?
Meine Frau hat damals gespielt in der Mannschaft, deswegen bin ich auch dazu gekommen. Und sie hat auch gespielt bei Beachhandball. Sie war argentinische Nationalspielerin, hat auch WMs gespielt in Brasilien und überall. Und jetzt hat sie aufgehört. Wir haben auch eine kleine Tochter. Und sie ist aber schon lange Co-Trainerin bei der U17-Nationalmannschaft beim Beachhandball, war auch auf unzähligen Meisterschaften und jetzt im Sommer sogar EM-Silbermedaille haben die geholt mit Frobin Fasold, das ist der Trainer. Und ja, wir sind sehr handballverrückt, wir haben uns auch über Handball kennengelernt. Also ja.
Ja, das hätte ich mir jetzt gar nicht anders denken können, das war ja irgendwie klar, dass das so gewesen sein muss, aber Alexander Novakovic ist übrigens der Abteilungsleiter bei den Isar Devils, wie sie auch heißen, also mit Spitznamen. Wir reden dann hier natürlich vom TSV Ismaning, also für alle, die sich gerade wundern, von welchem Verein wir überhaupt sprechen. Aber er war ja auch hier schon zu Gast im Interview der Woche und ist ja auch im Beachhandball ein ganz, ganz wichtiger Mann und tut da sehr, sehr viel für diese Sportart. Wie ist das denn dann in der dritten Liga Frauen? Weil wir sprechen ja gerade im Rahmen der Frauenhandball-Weltmeisterschaft, die in Deutschland stattfindet. Wie siehst du die Strukturen in den unteren Ligen im Frauenhandball?
Also ich finde schon, es entwickelt sich gut und wir haben ja auch A-Jugend-Bundesliga bei uns im Verein, wir haben ja B-Jugend-Bundesliga bei uns im Verein. Also der Verein hat eine Riesenentwicklung in den letzten Jahren gemacht und wir versuchen da auch mitzuwachsen und mitzukommen irgendwie. Aber ja, der Frauenhandball entwickelt sich sehr. Man muss nur aufpassen, dass es für die jungen Mädels manchmal nicht zu viel wird, weil die sind ja auch überall immer unterwegs. Also Auswahlspielerinnen, die trainieren hier, da, am Wochenende sind sie bei Auswahlmaßnahmen unterwegs und spielen und Doppelbelastung. Also ich glaube, dass das Hauptthema ist, dass man das irgendwie hinkriegt. Eine gute und natürlich ist es der Anspruch auch so, dass wenn man halt Leistungssportler sein möchte, dass man da auch da mitkommt. Aber ich bekomme das so ein bisschen mit, dass das eventuell auch vielleicht ein bisschen zu viel sein könnte. Aber da will ich mich nicht so sehr einmischen, weil das ein schwieriges Thema ist. Aber ich sehe die Entwicklung ganz gut. Ich finde auch super diese Kampagne für die Frauen-WM und dieses Buch, was jetzt auch rausgekommen ist, Sheroes. Und da entsteht ganz viel. Und die Mädels, ich war ja auch, um ehrlich zu sein, kein großer Frauenhandball-Fan, bevor ich Handballtrainer der Frauen wurde. Und ich bin seitdem super begeistert von dieser Sportart bei den Frauen. Ich finde, dass der Frauenhandball disziplinierter ist, dass er technisch auch sehr reich ist. Bei den Männern sieht man eine Entwicklung ja mehr Richtung Körperlichkeit und Physis und Schnelligkeit. Und bei den Frauen ist das nochmal eine Nummer, also da versucht man über eine Auslösehandlung, über eine gesamtmannschaftliche Leistung die Tore zu erzielen. Und wenn man sich die Top-Mannschaften anschaut, das kann man sich super gut anschauen, jetzt Top-Nationen. Und ich finde das schon gut und interessant, und dass man sich da in die richtige Richtung bewegt. Mir macht nur ein bisschen diese Belastung ein paar Sorgen, aber ansonsten finde ich das super.
Liegt das auch daran, dass natürlich du in einem Bundesland lebst, wo die Distanzen relativ groß sind? Also wenn du zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen unterwegs wärst, wäre das eventuell anders? Also trägt das auch zu der Situation bei, dass ihr in München natürlich auch noch sehr südlich in Bayern liegt und dann halt auch lange Distanzen habt, wenn ihr zu wichtigen Spielen fahren müsst?
Ja, das kann auch sein. Schon unser Nachbarbundesland Baden-Württemberg, da ist die Vereinsdichte deutlich größer und da wird auch mehr Handball gespielt gefühlt. Hier ist es leider auch noch sehr fußballlastig, muss man auch sagen, in München. Da entwickelt sich oder möchte man was entwickeln mit dieser Initiative von Dominik Klein und Steffen Weinhold mit Handball München, das auch was Interessantes, was kommen könnte. Aber ja, da muss man auch noch ein bisschen tun. Man ist ja weit weg, aber das sollte jetzt keine große Ausrede sein, finde ich.
Dominik Klein hat auch von großen Zielen gesprochen. Also er hat gesagt, sie möchten irgendwann mit einer Männer- und einer Frauenmannschaft in der ersten Bundesliga spielen. Was sagst du denn dazu? Wäre das gut für den Handballstandort München?
Ja, ich glaube schon, dass das gut wäre. Das sagen schon immer Leute, ewig höre ich, dass München Riesenpotenzial hat. Man sieht es auch, die ganzen Turniere, die hier ausgetragen wurden, waren die Hallen voll. Jetzt auch nochmal das Länderspiel gegen Island in einem neuen SAP-Garten. Ausverkauft mit über 10.000 Zuschauer. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Da muss jetzt noch irgendwie die sportliche Entwicklung mitmachen, weil ja vor allem im Frauenbereich hast du als höchstspielende Mannschaft den SV Regensburg in der zweiten Bundesliga. Und da ist halt viel, viel Luft nach oben.
Also ich würde mich freuen. Es gab ja mal eine sehr, sehr gute Mannschaft in Nürnberg. Damals war dort Herbert Müller, der aktuelle Trainer des Thüringer HC, der Coach. Und die sind dreimal deutscher Meister geworden. Dann gab es Finanzprobleme und schwupps waren sie weg vom Fenster. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Das heißt, da haben wir halt nur noch den ESV Regensburg. Das hast du ja gerade schon gesagt, aber immerhin. Aber auch Regensburg liegt natürlich sehr dezentral. Das ist immer wieder ein ganz, ganz großes Thema. Wie kann das denn für dich im Handball weitergehen? Also wird das für dich immer Hobby bleiben oder hast du da auch Ambitionen, mal ein bisschen mehr zu machen?
Das ist eine gute Frage. Also das Thema ist halt, wie kombiniert man? Ich sehe halt den Trainerjob. Ich habe für mich wirklich eine Leidenschaft entdeckt. Das mache ich sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite ist es halt ein Job, der mit viel Volatilität verbunden ist. Also wir haben jetzt halt zum Beispiel einen ganz nahen Fall bei uns. Die aktuelle Trainerin von den Tussis Metzingen, die Miri Hirsch, die war ja im letzten Jahr noch hier in den Drittligisten, hat sie die Grünzell unter Vertrag und die kenne ich. Und die hat jetzt einen Schritt Richtung ja, Profitrainerin gemacht, was ich sehr mutig und super finde, habe ich ja auch gesagt. Auf der anderen Seite, wenn man halt schon eine kleine Tochter hat und eine gewisse Stabilität auch durch einen guten Job, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich den habe. Ja, man muss es sich überlegen und ich lasse es auf mich zukommen. Ich mache einfach alles, was ich mache, mit viel Leidenschaft, mit viel Liebe zum Sport, zu den Vereinen, zu den Mädels und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Es war mein Traum, dritte Liga zu spielen mit diesem Verein und das haben wir jetzt verwirklicht und jetzt geht es einfach weiter und wollen uns entwickeln und wir werden sehen, wo es hingeht.
Aber es könnte, wenn das richtig gut funktioniert, eine Mannschaft sein, die sich zumindest mal dauerhaft in der dritten Liga etabliert?
Ich glaube, dass es jetzt natürlich in diesem Jahr wichtig ist, dass wir die Klasse halten. Das ist extrem wichtig. Und dann, ja, dann stehen die Karten gut, weil auch der Nachwuchs sehr stark ist, wie ich vorher erwähnt habe, A-Jugend-Bundesliga, B-Jugend-Bundesliga, ganz viele Talente, die dann zum Verein gekommen sind aus anderen Vereinen, weil sie halt hochklassig spielen wollen. Die Gegebenheiten sind sehr gut und wir versuchen da wirklich da mitzugehen und das Bestmögliche draus zu machen. Es ist auch so ein Verein oder der Handball wird auch vom Ehrenamt oder lebt vom Ehrenamt, das ist so. Und da versucht man halt auch das Bestmögliche draus zu machen.
Für mich klingt das eigentlich alles sehr, sehr gut, sehr, sehr seriös, sehr vernünftig. Und deswegen hoffe ich, dass das in den nächsten Jahren für euch da sehr gut funktioniert und dass ihr da ein Dauermitglied der dritten Liga werdet und vielleicht, ja, vielleicht ist es auch möglich, ein bisschen höher zu spielen und eventuell mal den Aufstieg in die zweite Liga anzugreifen. Und ich bin ja auch schon selber das ein oder andere Mal in Ismaning gewesen, weil da ja auch ein TV-Sender ist, der in der Vergangenheit, ich glaube, er tut es auch immer noch, Handball überträgt. Und da hatte ich die Möglichkeit, mehrfach nach Ismaning zu fahren und war auch bei einem Spiel des TSV Ismaning bei den Männern in der Halle. Also mir hat es da sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt. Was glaubst du eigentlich, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum richtig professionellen Handball? Wo wird sich Argentiniens Nationalmannschaft in 3, 4, 5 oder in 10 Jahren befinden? Hast du Hoffnung, dass man weiter bei der Weltmeisterschaft manchmal für die ein oder andere Überraschung sorgen kann? Oder machst du dir Gedanken, wie das weitergehen soll, zum Beispiel ohne Diego Simonet?
Ich mache mir schon Gedanken, weil Brasilien da auch sich sehr entwickelt momentan. Die haben jetzt auch im Finale gegen Argentinien jetzt mit 8 gewonnen. Die Spieler spielen auch überall in Europa. Rogério Moraes kennt man aus der Bundesliga und auch Brian Monte, auch bei Montpellier, beim Diego Simonet als Spieler. Also ich hoffe, dass man da, das Thema ist bei uns in Amerika als Kontinent, du hast nur eine olympische Stelle. Also es geht immer darum, wer schafft es, olympisch zu werden. Das hat Argentinien tatsächlich in den letzten 4 Jahren geschafft. Also London 2012 war die erste Teilnahme an den Olympischen Spielen überhaupt der Geschichte. Damals in den 90er Jahren die Kubaner sehr stark, dann Brasilien. Und dann hat es man geschafft, wirklich seit 2012 4-mal hintereinander in den Olympischen Spielen zu sein. Das ist schon mal sehr, sehr gut und wichtig. Und jetzt werden wir sehen, ob man es dann für LA 28 schafft. Da bin ich gespannt, sollte das nicht funktionieren, muss man sich da wirklich vielleicht mal Gedanken machen, wie man es nochmal schafft, da anzugreifen.
Man hat ja übrigens gesehen, was Brasilien es gebracht hat, dass die Frauen 2013 den Weltmeistertitel gewonnen haben. Die hatten natürlich auch den Vorteil, dass einige Spielerinnen zusammen bei Hypo Niederösterreich gespielt haben. Dort haben sie in einer Liga gespielt, wo sie nicht gefordert wurden. Sie haben aber an jedem Wochenende in der Champions League gespielt. Sie konnten gemeinsam auf einem hohen Niveau trainieren. Eigentlich hat Brasilien nicht so viel bessere Voraussetzungen. Klar, sie haben mehr Einwohner und sie haben ein paar mehr Metropolen, aber sie haben auch unfassbar große Distanzen. Also wenn man das richtig angeht und vielleicht hilft auch diese Initiative Urban Handball, wenn sie denn kommt, dann denke ich schon, dass man weiterhin mit Brasilien darum streiten wird, wer die Nummer 1 in Südamerika ist. Und dann wird man sich ja auch zumindest mal unregelmäßig für die Olympischen Spiele qualifizieren und für die Weltmeisterschaften sowieso. Ja, Sebastian sage ich jetzt schon, ich habe die ganze Zeit selber zu dir gesagt, weil das alle zu dir sagen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, ist ja auch mal was anderes, über den Handball in Argentinien zu erzählen. Was sind die nächsten Aufgaben? Wahrscheinlich, ihr seid jede Woche jetzt in der Liga aktiv oder macht ihr auch eine Pause während der Weltmeisterschaft?
Ja, dieses Jahr gibt es wegen der Weltmeisterschaft eine größere Pause und wir werden den ganzen Dezember pausieren und dann im Januar geht es dann wieder los.
Dann drücke ich euch dafür die Daumen, wünsche dir ein gutes Händchen bei allen Entscheidungen, die du als Trainer zu treffen hast. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und damit sind wir auch schon durch für die heutige Sendung. Es ging mal wieder relativ schnell. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr hört kommende Woche wieder rein. Und falls ihr dieses Format übrigens unterstützen möchtet, gar kein Problem, schaut vorbei auf patreon.com/kreisab oder auch in die Shownotes, da könnt ihr reinschauen und dann findet ihr einen Link zu PayPal. Und ihr solltet natürlich unbedingt Kreisab folgen auf den sozialen Kanälen bei Facebook, X, YouTube, vor allem aber auch bei Instagram, denn da bekommt ihr die meisten Informationen. Da habe ich auch mal eine Umfrage in der Story und da gibt es auch mal ein paar News. Aber das Wichtigste ist natürlich, Woche für Woche reinzuhören. Habt eine gute Zeit und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.